werden eine gute Zeit haben hier heute Abend. Weil heute das erste Mal ist, möchte ich doch kurz einige allgemeine Worte zu dieser Heilungsschule sagen, zu diesem Konzept, das wir hier verfolgen. Und einfach damit ihr wisst, um was es geht und was euch erwartet. Wir werden ganz grundlegend lehren über Heilung. Und zwar werden wir jedes Mal eigentlich eine in sich abgeschlossene Lehreinheit oder Predigt, wenn man es so nennen will, anbieten, sodass auch Leute, die eben nur sporadisch oder unregelmäßig kommen, immer eine ganze Mahlzeit haben können, sozusagen. Natürlich wird das Ganze aufbauen. Natürlich werden wir nicht immer alles wiederholen, was wir schon gesagt haben. Aber es werden doch bestimmte Grundwahrheiten immer wieder vorkommen und immer wieder betont werden. Zum Beispiel, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass Gott ein Gott ist, der heilt, dass Krankheit nicht von Gott ist, und zwar unter gar keinen Umständen, dass Gott Krankheit auch nicht benutzt, ebenfalls unter keinen Umständen, und so weiter und so fort. Solche Wahrheiten werden ganz sicher immer wieder vorkommen. Wir werden höchstwahrscheinlich bei jedem Mal auch beten, wenn es vielleicht manchmal auch nur kurz sein wird. Vielleicht werden wir manchmal nur für spezifische Anliegen beten. Unter einem Wort der Erkenntnis zum Beispiel bestimmte Leute herausrufen, die ein bestimmtes Gebrechen oder eine Krankheit haben, um sehr spezifisch für diese Leute zu beten. Wir werden viel auch in den Geistesgaben wirken, sprich dem Heiligen Geist Raum geben, sich zu manifestieren, auch schon am Anfang der Heilungsschule, also am Anfang des jeweiligen Abends meine ich. Denn ich bin überzeugt davon, dass die Gaben des Geistes, einige davon insbesondere auch dazu da sind, eben Menschen zu dienen, die eine körperliche Not haben. Das sehen wir auch im Dienst von Jesus und natürlich auch im Dienst der Apostel, dass sie in den Gaben des Geistes so gewirkt haben. Es gibt sogar eine ganze Gabe, die der Heilung vorbehalten ist, nämlich die Gaben der Heilungen. Wir werden darauf sicher auch noch spezifischer zu sprechen kommen. Das waren nur einige allgemeine Dinge, die ich sagen wollte. Jede Einheit wird aufgenommen auf CD. Wir werden wahrscheinlich auch dann Sets daraus machen, die man erwerben kann oder werden die zum Teil ins Internet stellen. Wir sind übrigens kurz davor, unsere neue Webseite aufzuschalten. Wir schaffen es nicht ganz in dem Zeitrahmen, wie ich es geplant habe. Ich wollte eigentlich am 1. September online sein mit unserer neuen Webseite. Jetzt wird es aber doch ein paar Tage später. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, übernächsten Sonntag, also Sonntag in einer Woche, werden wir ganz sicher online sein mit der neuen Webseite. Und dort wird es dann eben auch Predigten geben zum Runterladen im MP3-Format. Es wird einen völlig neuen Webshop geben, wo man bequem Dinge bestellen kann. Es wird einen Download geben für Verslisten. Dort wird es auch eine Versliste geben zum Thema Heilung oder mehrere dazu. Eine allgemeine und mehrere spezifische zu bestimmten Themen. Also ich möchte euch sehr ermutigen, auch davon Gebrauch zu machen dann. Nun wollen wir aber beginnen heute Abend und ich möchte unbedingt mit Gebet anfangen und den Herrn einladen, dass er sich in unserer Mitte manifestiert als der Arzt und der Heiler. Halleluja. Vater, wir preisen dich, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der heilt, dass du dieses gegeben hast, Vater, zu unserem Nutzen. Du wolltest nicht, dass wir unter Krankheit und Gebrechen geknechtet würden vom Feind und von den Umständen und vom natürlichen Lauf der Dinge, sondern du möchtest, dass wir so weit wie möglich in den Bahnen laufen, die du möglich gemacht hast, auch in diesem gefallenen Zeitalter. Wir preisen dich, Vater, dass du durch dein Wort immer wieder gesprochen hast über dieses Thema, dich offenbart hast, ja, sogar als der Gott, der heilt. Und deswegen laden wir dich ein heute Abend, Vater, sei hier in unserer Mitte. Wir wissen, dass du da bist. Wir wissen, Vater, dass du der Gott bist, der heilt. Wir wissen, Vater, dass du dein Wort gesandt hast, um uns zu heilen. Halleluja. Wir vertrauen darauf, Vater, dass du dich heute Abend manifestierst, auch durch die Heilungssalbung, Vater, die auf deinem Wort ist. Preis dem Herrn. Amen. Nun, ich möchte heute Abend gar nicht zu weit gehen, sondern eine Art kleine Grundlage legen, die kann man dann beliebig erweitern. Ich möchte euch bekannt machen mit zwei, drei Schriftstellen aus dem Alten Testament, die sehr grundlegend sind. Und zwar die allererste, die wir anschauen wollen, ist 2. Mose 15, Vers 26. Und diese Stelle ist aus mehreren Gründen besonders bedeutungsvoll. Es ist die allererste Schriftstelle, wo etwas über dieses Thema gesagt wird, im Zusammenhang mit Gott in einem sehr konkreten Sinn. Und es ist vor allem die erste Stelle im Alten Testament, wo Gott sich selbst offenbart als Arzt, als unser Heiler. Lasst uns diese Stelle einmal zusammen lesen. Und zwar lese ich nach der Elberfelder Übersetzung zuerst. 2. Mose 15, Vers 26. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Beachte insbesondere diese letzten Worte, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Wir werden heute Abend ein bisschen diese Selbstoffenbarung Gottes genauer unter die Lupe nehmen, dass der Herr eben sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Er sagt nicht, ich bin der Herr, der dich krank macht, obwohl in diesem Vers ein Stolperstein enthalten ist, wo vielleicht manche sagen, aber hier haben wir es doch, hier sagt Gott doch, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Mit anderen Worten, Gott auferlegt doch Krankheit in bestimmten Situationen. Das Wort sagt es doch hier. Wir werden in einer späteren Einheit darauf eingehen, wie solche Dinge zu verstehen sind. Für heute Abend halten wir einfach mal fest, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Seht ihr, ich glaube, dass viele Christen den Fehler machen, dass sie das Wort Gottes in einer Art und Weise lesen, dass für sie immer wieder die Güte Gottes in Frage gestellt wird. Entweder per Zufall oder manchmal auch absichtlich suchen sie Stellen oder finden sie Stellen, stoßen sie auf Stellen, die scheinbar etwas aussagen über Gott, das gar nicht zusammenpasst mit einem guten Gottesbild, mit einem Gottesbild von einem Gott des Friedens und der Liebe und der Güte und eben auch der Heilung. Und sie plagen sich über Jahre damit herum, dass scheinbar Widersprüche in der Heiligen Schrift zu finden sind. Dabei bräuchte es nur ein bisschen weiteres Studium und Erklärung, um diese scheinbaren Widersprüche eben aufzuklären, sodass sie wegfallen würden. Aber ich glaube, dass wir generell lernen müssen, die Dinge für uns anzunehmen, die Gott zu uns als seinen Kindern spricht. Das ist eine Sache, die wir hier bereits festlegen können. Es geht um Ägypten und es geht um Israel. Auf welcher Seite stehen wir? Sind wir Ägypten? Waren wir jemals in Ägypten? Hätten wir einen Grund anzunehmen, dass der Herr uns gegenüber so handelt, wie er gegenüber Ägypten vielleicht gehandelt hat? Kaum. Aber seht ihr, das ist ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Heilung. Wir müssen für uns erkennen, wir müssen für uns glauben, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Das ist eine ganz grundlegende Sache. Wenn wir nicht glauben können oder glauben wollen, dass Gott uns persönlich als seinem Kind, als seinem Sohn, seiner Tochter wohlgesonnen ist, dass er das Beste für uns will, dass er uns liebt über alles, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, wenn wir all das nur oberflächlich glauben oder gar nicht glauben, dann haben wir wenig Chancen, in die Heilungskraft Gottes einzutreten und seine heilende Gnade zu erleben. Deswegen sollte für uns klar sein, wenn wir einen Vers wie diesen hier lesen, aha, wir gehören zu denen der Herr sagt, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Amen. Ägypten ist für uns gar kein Thema. Vielleicht mögen wir mal da in Urlaub hingehen, aber ansonsten haben wir mit Ägypten nicht viel am Hut. Ägypten ist ja, wie ihr wisst, ein Bild für geistliche Gebundenheit, für die Sklaverei im unmittelbaren Sinn und auch im Sinne Sklaverei der Sünde. Ägypten ist ein Bild für den gefallenen Menschen, für den Zustand des unerlösten Menschen, für die alte Schöpfung, die nicht in Christus Jesus ist, für all das. Aber dort gehören wir nicht hin. Sondern wir können sagen, denn er ist der Herr, der mich heilt. Er ist der Herr, der uns heilt. Lass uns eine andere Übersetzung lesen noch dieses Verses, und zwar die Schlachter-Übersetzung. Schlachter 2000-Übersetzung liest folgendermaßen. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich dir keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Beachte diesen unterschiedlichen Wortlaut. Elberfelder liest, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Schlachter liest, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Es handelt sich dabei um das hebräische Verb Rapha. Rapha. Und dieses Verb bedeutet heilen, gesund machen. Es kann aber auch Heiler oder Arzt bedeuten, wenn es scheinbar in substantivierter Form benutzt wird, was hier durchaus der Fall sein könnte. Also beide Übersetzungen sind richtig. Sie beleuchten einen unterschiedlichen Aspekt der Sache, die gesagt wird. Der Herr ist sowohl derjenige, der uns heilt, und beachte, das Ganze ist in der Gegenwartsform geschrieben. Das heißt, er tut es, er offenbart sich als jemand, der es tut, gerade jetzt, aktuell, dann, wenn wir es brauchen. Es heißt hier nicht, ich bin der Herr, der dich geheilt hat oder der früher einmal heilte, der einmal ein Arzt war, sondern es heißt, ich bin der Herr, der dich heilt. Partizip Präsens. Eine Tätigkeit, die jetzt geschieht, in dem Moment, wo Gott dies sagt. Und das Wort Gottes ist ewig, wie wir wissen. Das, was Gott damals zum Volk Israel gesprochen hat, spricht er zu jedem von uns in dem Moment, wo wir es lesen. Wenn du diese Verheißung zum ersten Mal liest, spricht Gott zu dir, ich bin der Herr, der dich heilt. Wenn du in einer konkreten Not bist, körperlich, eine Krankheit hast, Schmerzen hast, Gebrechen hast und diesen Vers liest, dann sagt der Herr zu dir, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Aber er ist nicht nur jemand, der dies tut, sondern weil er es immer wieder tut, weil es zu seinem Wesen gehört, dass er heilt, kann man mit Fug und Recht auch sagen, dass er ein Arzt ist. Jemand, der heilt und dies gewohnheitsmäßig tut, könnte man sagen, ist ein Arzt. Ein Arzt, der nicht heilt oder der keinerlei Heilerfolge hat, wird irgendwann seinem Titel nicht mehr gerecht. Der wird irgendwann von niemandem mehr Arzt genannt werden, auch wenn er das entsprechende Schild vor der Tür hat. Aber bei Gott ist das Gott sei Dank nicht so. Sondern bei ihm ist es so, weil er geheilt hat, weil er immer heilte, weil er heute noch heilt und weil er auch in Zukunft heilen wird, verdient er den Titel Arzt. Übrigens hier, kleine Randbemerkung, auch Jesus nennt sich selbst einen Arzt. Wenn er nämlich sagt, ihr werdet mir folgendes Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Natürlich ist das in einem negativen Zusammenhang, aber Jesus bezieht dieses Sprichwort auf sich und erklärt sich einverstanden damit, dass er ein Arzt genannt wird. Auch Jesus war also ein Arzt. Nun, wenn der Vater ein Arzt ist, der Sohn trat in die Fußstapfen des Vaters. Jeder Vater wünscht sich, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, nicht wahr? Also ich wünsche mir für meine beiden Söhne, dass sie in meine Fußstapfen treten. Ich habe keinen anderen Berufswunsch für sie, außer Prediger. Natürlich werde ich es respektieren, wenn sie andere Wege gehen wollen beruflich, aber mein Herzenswunsch ist es, dass sie Prediger werden. Amen. Ich bin nicht mal mit Lobpreisleiter zufrieden, ich sage es euch offen. Was? Das ist nur der Einstieg, sagt meine Frau gerade. Ich möchte, dass sie Prediger werden. Und so ist es auch bei Jesus, dem Abbild des Vaters. Aber das ist heute noch nicht so sehr unser Thema. Ich möchte in erster Linie diese Wahrheit bei euch etablieren heute Abend, dass ihr für euch selbst wisst und sagen könnt, Ja, der Herr ist es, der mich heilt. Ja, der Herr ist mein Arzt. Denn darum geht es, dass wir den Herrn, unseren Gott, persönlich kennen. Nun, wir alle kennen ihn persönlich. Davon gehe ich aus. Wir haben ihn persönlich kennengelernt. Wir reden davon, dass wir ihn persönlich kennenlernen in dem Augenblick, wo wir uns bekehren. Von unserer Bekehrung an kennen wir Gott persönlich. Durch seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist, den er in uns gegeben hat. Das ist gut, aber kennen wir auch die verschiedenen Aspekte Gottes? Kennen wir ihn in seinem ganzen Wesen? Ich kenne Jürg zum Beispiel nun seit einigen Jahren, aber ich kenne sicherlich noch lange nicht alle Aspekte seiner Persönlichkeit. Ich weiß nicht, was er alles noch für Trümpfe im Ärmel hat. Und ich möchte ihn so gut wie möglich kennenlernen. Diesen Anspruch habe ich bei Menschen. Wie viel mehr sollte ich ihn haben bei meinem Schöpfer, der sich selbst zuständig erklärt hat für mich, für mein Leben, für mein Werden, für meine Heilung, für meine Gesundheit, für mein Wohlergehen bis ans Ende meiner Tage. Wie viel mehr sollte ich bei ihm den Anspruch haben, ihn kennen zu wollen, und zwar in allen Aspekten seines Wesens. Doch machen wir oft den Fehler, dass wir versuchen, Gott in eine Schachtel zu sperren. Gott, bleib du schön in dieser Schachtel, dann kann ich dich kontrollieren, quasi. Dann kann ich bestimmen, in welchen Bereichen meines Lebens ich dich brauche und in welchen ich lieber meine eigenen Wege gehe. Das Problem dabei ist nur, dass wir Gott dann nur in den Bereichen erleben, die in dieser Schachtel Platz haben. Wir haben diese Schachtel definiert. Gott hat keine Schachtel definiert. Er würde sich nie in eine Schachtel sperren lassen. Ich meine, er ist der Schöpfer des Universums. In welcher Schachtel sollte er Platz haben, bitteschön? Und deswegen glaube ich, ist es ein wichtiger Schritt im Zusammenhang mit unserem Glauben für Heilung, dass wir Gott aus der Schachtel herauslassen, in die wir ihn vielleicht hineingesperrt haben. Und das meine ich buchstäblich. Auch ich habe Gott zeitweise in einer Schachtel gehabt und habe gedacht, ja, Gott, das kannst du tun und das kannst du nicht tun, weil dies und jenes, und dann habe ich meine Theologie runtergespult. Aber Gott ist auch nicht gebunden an meine Theologie. Gerade die Theologie, wenn sie falsch ist, kann eine extrem enge Schachtel werden. Wie kann Gott heilen? Wie wird er heilen? Wie wird er es tun? Durch wen wird er es tun? Er kann durch viele Leute wirken. Er kann sogar durch Leute wirken, die ihm in manchen anderen Bereichen vielleicht gar nicht wirklich nachfolgen. Sogar das ist möglich. Wenn diese Leute in diesem bestimmten Bereich Gott ernst nehmen, ihn beim Wort nehmen, so kühn sind und hinaustreten und es wagen, anderen die Hände aufzulegen. Aber das ist natürlich nicht der Idealfall. Ich möchte, dass jeder von uns, und das ist Ziel und Sinn dieser Heilungsschule, dass jeder von euch Gott persönlich kennt als seinen Heiler und Arzt, der dich heilt. Und wie können wir das erreichen? Das können wir erreichen, indem wir darüber lehren, wie Gott ist, was er tut, unter welchen Umständen er es tut, gemäß seinem Wort, wie er es getan hat in der Geschichte und so weiter. Aber wir werden nicht umhin kommen, oder ihr werdet nicht darum herumkommen, besser gesagt, das Wort für euch selbst zu studieren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir sind ja, wir nennen das ganze Schule. Amen, wir nennen das ganze Schule. Das heißt, ihr seid hier, um etwas zu lernen. Und das ist vielleicht der erste Punkt, den du aufschreiben solltest. Ich muss das Wort studieren. Ich muss das Wort für mich nehmen. Ich werde an jedem Abend 1, 2, 3 Merkverse euch mitgeben. Und Merkvers Nummer 1 ist 2. Mose 15, Vers 26. Diesen Vers solltest du irgendwo notiert haben, vielleicht sogar auswendig lernen, damit du dich darauf beziehen kannst. Denn der Teufel wird kommen und in Frage stellen, ob der Herr dein Arzt ist, ob der Herr dein Heiler ist. Er wird dich von Pontius zu Pilatus senden, um Heilung zu empfangen, weil du vermeintlich bei Gott ja keine Heilung bekommen kannst, aber er wird dich ganz sicher nicht darauf hinweisen, du könntest mal anklopfen bei deinem himmlischen Vater. Er hat noch Termine frei. Du kriegst dort nicht erst in 3 Monaten einen Termin wie bei manchem Facharzt. Das wird der Teufel ganz bestimmt nicht tun. Und deswegen solltest du alles daran setzen, dass du jederzeit die rote Karte zücken kannst. Und auf dieser roten Karte sollte stehen zum Beispiel 2. Mose 15, 26. Denn der Teufel reagiert nicht auf Farben, er reagiert nur auf Schriftstellen. Der war gut, nicht wahr? Der Teufel reagiert nicht auf Farben, er reagiert nur auf Bibelverse. Vielleicht kannst du dir ein Kartenspiel anlegen, ich nenne es einfach mal so, von Karteikarten mit Bibelversen drauf, zu diesem wichtigen Thema. Rapha bedeutet also heilen oder gesund machen, beziehungsweise Heiler oder Arzt. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, dann offenbart Gott sich hier als Jahwe Rapha. Jahwe Rapha, einer der sogenannten Bundesnamen Gottes. Es gibt noch andere solche Bundesnamen, wie zum Beispiel Jahwe Jireh, der Herr, der sieht, der Herr, der versorgt. Aber Jahwe Rapha ist einer der ersten, unter denen Gott sich offenbart. Das ist bedeutungsvoll, denn Rapha ist in diesem Fall eine Eigenschaft, mit der Gott sich so eng verbindet, dass er seinen Namen damit zusammenstellt. Stellt euch das vor, heute vielleicht hören wir es manchmal von bestimmten Sportlern, von Boxern, die ihren normalen zivilen Namen nehmen und in die Mitte zwischen Vor- und Nachnamen stellen sie eine bestimmte Eigenschaft oder ein Tier oder irgendetwas, das ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringt. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein, ich bin nicht so sportbegeistert, aber stellen wir uns vor, jemand heißt Max der Bär Müller und ist ein Ringer oder ein Wrestling-Man oder ein Boxer oder was auch immer er sein mag. Max der Bär Müller oder Theo der Löwe Meier. Ja? Keine guten Beispiele, ich weiß. Aber in dieser Weise verbindet sich Gott mit der Bezeichnung oder mit dem Namen Rapha. Er sagt, Jahwe, ich bin Gott, ich bin der ich bin Jahwe Rapha. Ich bin der Gott, der heilt. Und das bedeutet etwas. Das ist nicht so leicht dahingesagt bei Gott. Das ist nicht wie wenn jemand sagt, ja, ich bin Fritz Müller und ich bin Bäcker. Oder ich bin Schreibwarenverkäufer. Sondern damit geschieht eine Verbindung der Person Gottes mit dem, was er tut. Nun, vielleicht wusstet ihr, das Alte Testament gibt es nicht nur auf Hebräisch, sondern das Alte Testament gibt es auch auf Griechisch. Nämlich die Juden, die zur damaligen Zeit bereits in der sogenannten Diaspora gelebt haben, viele von ihnen konnten mit der Zeit kein Hebräisch mehr und konnten deswegen ihre wichtigen heiligen Schriften nicht mehr in der Ursprache lesen. Deswegen sind die Gelehrten hingegangen und haben dieses hebräische Alte Testament genommen und es ins Griechische übersetzt. Und dieses Buch nennt man die Septuaginta. Und das Interessante an dieser Septuaginta ist, dass man eben durch diese griechische Übersetzung, die offiziell autorisiert ist von den jüdischen Autoritäten, dass man dadurch Parallelen ziehen kann von bestimmten alttestamentlichen Schriftstellen zum Neuen Testament. Was man ansonsten nicht könnte, weil das Hebräische völlig anders ist als das Griechische. Wenn wir also wissen wollen, was bestimmte Worte im Hebräischen, wie sie das verstanden haben in der griechischen Sprache, sodass wir Parallelen ziehen können zum Neuen Testament, dann müssen wir diese Septuaginta zu Rate ziehen. Das Interessante hier ist, das Wort für heilen ist in der Septuaginta das Wort Iaomai. Die von euch, die schon ein bisschen länger hier dabei sind, ihr kennt dieses Wort Iaomai sicher. Es ist das griechische Verb im Neuen Testament, das immer für körperliche Heilung verwendet wird, und zwar insbesondere dann, wenn es eine sofortige und nachprüfbare Heilung ist. In den Evangelien, fast jedes Mal, wenn dieses Wort Iaomai vorkommt, dann geht es dort um eine Heilung, die schnell passiert und die danach nachprüfbar ist, die bewiesen wird sozusagen. Iaomai erscheint an solchen wichtigen Stellen wie 1. Petrus 2,24. Jesus, der unsere Sünden in seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Warum betone ich das? Weil manche Leute in Frage stellen, dass dieses Wort heilen sich wirklich auf körperliche Krankheit oder Heilung bezieht. Nun kommen wir zur nächsten Schriftstelle. In 2. Mose 23, 25 ist eine weitere sehr grundlegende Schriftstelle zum Thema Heilung. 2. Mose 23, 25. Hier sagt Gott: Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Auch das wieder ist eine gewaltige Wahrheit, und das ist Merkvers Nummer 2. Auch diese Schriftstelle solltest du dir notieren, solltest du kennen, vielleicht sogar auswendig können. Viele Amerikaner, die ich kenne, verwenden diese Schriftstelle in jedem Essensgebet, weil es hier auch heißt, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, also das, was du isst. Damals war es nicht selbstverständlich, dass man mit dem Essen nicht womöglich gefährliche Krankheitskeime in sich aufgenommen hat. Das war durchaus denkbar, wie es auch bei uns bis vor wenigen hundert Jahren noch der Fall war. Heute, bedenkenlos, setzen wir uns an den Tisch, essen, was wir auf dem Tisch haben, und machen uns keine Gedanken darüber, dass wir damit womöglich gefährliche Keime oder irgendetwas, Krankheitserreger in uns aufnehmen können. Ist auch nicht so im Normalfall. Trotzdem, vielleicht wäre es manchmal gut, wenn wir uns unserer Sache nicht ganz so sicher wären. Denn Salmonellenvergiftungen geschehen auch in der Schweiz. Und die passieren über die Nahrungsaufnahme. Vielleicht wäre es gut, wenn wir eine Schriftstelle wie diese in unser Essensgebet einbauen. Amen. Und den Herrn beim Wort nehmen, wenn er sagt, er wird unser Brot und unser Wasser segnen. Und wenn der Herr etwas gesegnet hat, dann kannst du sicher sein, dass nichts Schädliches mehr Platz hat darin. Es ist undenkbar, dass der Herr von sich aus eine bestimmte Speise segnet und dann sind Salmonellen drin, die uns 3 Tage Bauchschmerzen und Durchfall bescheren. Das ist undenkbar. Nun, der Herr tut das immer und er tut es gerne für uns, aber wir müssen es auch in Anspruch nehmen. Aber darüber hinaus sagt er hier: Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Lass uns auch hier die Schlachterübersetzung wieder lesen. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Also die Schlachterübersetzung formuliert es quasi in einem generischen Sinn. Die Krankheit schlechthin werde ich aus eurer Mitte wegnehmen. Elberfelder schreibt: Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Das alle steht aber in Klammern, das heißt, es ist nicht enthalten im Grundtext. Schlachter schreibt: Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Die Krankheit in jeglicher Form. Nicht nur manche Krankheiten, nicht nur in manchen Situationen, sondern Krankheit in jeglicher Form will der Herr aus unserer Mitte entfernen. Halleluja. Wir sind manchmal zu bescheiden. Wir geben uns damit zufrieden, dass wir keine schweren Krankheiten haben. Aber wenn wir Gott ernst nehmen und wenn wir ihn beim Wort nehmen und wenn wir ihn als unseren Heiler kennen wollen, besser kennenlernen wollen, dann dürfen wir auch vor dieser Radikalität nicht zurückschrecken. Er wird alle Krankheit, er wird die Krankheit als solche aus unserer Mitte hinwegnehmen. Wenn ihr diese beiden Verse, diese beiden Schriftstellen, die wir bisher angeschaut haben, noch einmal Revue passieren lasst, dann merkt ihr, halt, da sind doch auch Bedingungen darin enthalten. Der redet hier nur von den Verheißungen. Der präsentiert uns nur das Gute, das Resultat. Was ist denn mit den Bedingungen? Hier zum Beispiel heißt es, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. In 2. Mose 15, 26 hieß es, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich. Das klingt fast schon nach Gesetz. Das klingt fast danach, wie wenn wir das Gesetz einhalten müssten, damit das wirksam wird, was Gott hier verheißt. Nun, im Alten Testament für die Juden damals war es auch so. Wie können wir das übertragen auf unsere Situation? Denn wir sind nicht unter dem Gesetz. Diese Dinge, die hier geschrieben stehen, müssen also für uns auf einer anderen Ebene verstanden werden. Und dennoch ernst genommen werden, versteht mich bitte richtig. Ich sage nicht, dass wir leben können wie der Teufel und dennoch erwarten dürfen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Das wird er nämlich nicht tun. Und ich glaube, dass viele in die Irre gehen und meinen, ja, der Herr wird mich schon heilen, der Herr wird mich schon beschützen, der Herr wird mich schon bewahren. Spielt eigentlich keine Rolle, wie ich lebe, spielt keine Rolle, wie treu ich bin, es spielt keine Rolle, wie oft ich das Wort lese, es spielt keine Rolle, wie oft ich in der Gemeinde bin. All das ist egal, der Herr, wir sind unter der Gnade, der Herr wird es schon tun. Nein, dem ist nicht so. Könnte es einer schweren Täuschung erliegen sein, wenn du so lebst. Und dann irgendwann eine schwere Krankheit an deine Tür klopft und du dich wunderst, warum das so weit kommen konnte. Vielleicht hast du diese Bedingungen nicht erfüllt. Aber was kann das bedeuten? Erstens, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst. Das ist eine ganz grundlegende Sache und hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Wir sollen auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören. Ganz allgemein und global. Wenn der Herr spricht, dann sollten wir darauf reagieren. Und nicht nur sagen, ja, ja, Herr, ich habe es vernommen, sondern tun, was der Herr gesagt hat. Wenn der Herr sagt, nimm dir jetzt Zeit für die Bibel. Wenn der Herr sagt, nimm dir jetzt Zeit fürs Gebet. Wenn der Herr sagt, ruf jetzt diesen und jenen an. Wenn der Herr sagt, jetzt ist Zeit, zum Gottesdienst zu gehen, auch wenn es eine Viertelstunde früher ist, als du dir gewohnt bist. Es mag einen Grund haben, warum der Herr das sagt. Er möchte nicht, dass du eine Viertelstunde länger im Türrahmen stehst und mit jemandem plauderst, sondern vielleicht möchte er, dass du aus einem bestimmten Grund früher da bist. Auch wenn es nur der Grund ist, dass du noch etwas helfen kannst. Es muss nicht immer das Dramatische sein, dass du unterwegs jemandem das Leben retten kannst, weil du eine Viertelstunde früher aus dem Haus gegangen bist. Wir müssen es lernen, auf den Herrn, unseren Gott, zu hören, wenn wir gesund bleiben wollen. Beziehungsweise wenn wir geheilt werden wollen. Wir werden noch an vielen Beispielen sehen, wie wichtig das Hören ist. Nimm zum Beispiel den Syrer Naaman, diesen syrischen Hauptmann Naaman, der vom Aussatz befallen war und als letzte Rettung den Propheten Elisa in Israel fand. Und zu ihm kam und Elisa gab ihm folgenden Auftrag, geh hin, tauch dich 7-mal im Jordan unter. Was tat der gute Mann zuerst? Er hörte nicht. Er wollte nicht hören. Er wollte dieses nicht hören. Gott sei Dank hat er einen weisen Diener oder weise Diener, die ihm sagten, wenn der Mann Gottes etwas Großes von dir verlangt hätte, dann hättest du es auch getan. Jetzt dieses kleine, aber für dich nicht begreifbare, was er von dir verlangt, warum tust du es nicht? Und dann ging er hin, tauchte sich 7-mal in diesen dreckigen Jordan unter und wurde geheilt. Völlig wiederhergestellt. Wenn der Herr dir sagt, durch einen Prediger, durch deinen Pastor, nimm dieses und jenes Wort, nimm diese Schriftstelle, meditiere darüber, das heißt, denke darüber nach, sinne darüber nach, sprich dieses Wort aus, mindestens 3-mal täglich. Wenn jemand das sagt und du tust es nicht, dann warst du nicht gehorsam. Dann hast du nicht auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, gehört und kannst dich nicht damit retten, dass du sagst, ja, aber ich kenne noch diese und jene Verheißung. Vielleicht möchte der Herr wirklich, dass du auf diesem spezifischen Weg gehalten wirst. Und deswegen solltest du gut zuhören, was zum Beispiel in der Heilungsschule gesagt wird. Denn hier geht es ja explizit um dieses Thema. Und tust, was in seinen Augen recht ist. Natürlich, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Das steht auch im Neuen Testament. Ich versuche euch nur zu erklären, wie wir das, diese Bedingungen für uns übertragen können, damit wir nämlich nicht das Gefühl haben, na, das gilt ja gar nicht für mich, das kann ich ja gar nicht erfüllen. Oder womöglich denken, wir müssen in Gesetzlichkeit hineingehen. Müssen wir nämlich nicht. Seinen Geboten gehorchst. Nun, jetzt sind wir aber doch beim Gebot. Das Wort Gebot im Alten Testament ist für uns ganz allgemein das Wort Gottes. Mit anderen Worten, wir sollen seinen Worten gehorchen, wir sollen auf sein Wort hören. Das entspricht auch Sprüche 4,20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Das könntest du übertragen mit höre auf die Gebote des Herrn. Die Gebote sind nicht unbedingt die Gesetze. Wir können Heilung nicht verdienen. Gott ist nicht verpflichtet, uns durch irgendeine Leistung unsererseits zu belohnen und uns zu heilen. Das ist keine Form von Belohnung Gottes, sondern eine Verheißung, die er uns gegeben hat, grundsätzlich. Und all seine Ordnungen hältst, hat Gott bestimmte Ordnungen gegeben. Hat er bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Heilung? Hat er. Er hat Ordnungen gegeben, die in diesem natürlichen Universum verankert sind, zum Beispiel die Ordnung von Saat und Ernte. Und die gilt auch im Zusammenhang mit unserem Körper. Das heißt, wir sollen und haben die Verpflichtung, auf unseren Körper zu achten. Es wäre falsch zu glauben, dass Gott uns immer heilt, egal wie wir uns ernähren, egal wie wir unseren Körper pflegen, egal was wir unserem Körper zuführen. Der Herr wird uns dann schon wieder heilen, das wäre falsch. Damit hätten wir seine Ordnungen, seine natürlichen Ordnungen übertreten. In diesem Moment wären wir nur noch auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und Gott heilt, Amen, aus Gnade und Barmherzigkeit. Aber er tut es nicht immer wieder, wenn jemand seine Ordnungen immer wieder übertritt. Ich kann mich erinnern an einen für mich tragischen Fall, den wir erlebt haben. Und zwar in der Bibelschule vor einigen Jahren. Wir hatten eine Studentin, die kam in die Schule und jeder wusste, die Frau ist eine ehemalige Drogenabhängige. Sie hatte verschiedene Krankheiten, die damit zusammenhingen, und sie hatte Krebs. Jeder wusste das, sie wusste es. Sie ließ für sich beten, sie hörte zu in der Bibelschule, sie war eifrig, sie war hungrig, sie tat, was sie nur konnte. Ich will ihr nicht irgendetwas unterstellen. Aber eine Sache tat sie oder legte sie nicht ab, nämlich sie hörte nicht auf zu rauchen. Dieses ganze Schuljahr lang, wo ich sie erlebte, hörte sie nicht auf zu rauchen. Und nicht nur das, sondern auch danach, sie hörte nicht auf zu rauchen. Und ungefähr ein Jahr später, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, hörte ich, dass sie gestorben war. Ich bin überzeugt davon, dass das Wort, welches sie gehört hatte, sie hätte zur Heilung führen können. Aber wenn du genau das tust, was deine Krankheit unter anderem verursacht hat, und davon nicht Abstand nehmen willst, dann kann auch das Wort Gottes dir nicht helfen. Das könnte zum Beispiel gemeint sein mit all seine Ordnungen halten. Damit haben wir das schon. 2. Mose 23, 25. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Das ist eine Aufforderung, die so oder so an uns ergeht. Das ist nicht alttestamentlich, sondern das ist grundsätzlich. Gott möchte, dass wir ihm dienen. Der Herr Jesus möchte, dass wir ihm dienen. Das ist eine Bedingung dafür, dass wir ein gesundes Leben in Heilung führen können, dass wir ihm dienen. Preis dem Herrn, bist du bereit, ihm zu dienen? Amen. Nun, versteht mich bitte nicht falsch. Ich spreche keinerlei Drohungen aus und ich glaube auch nicht, dass der Herr das tut. Der Herr sagt nicht, wenn du ihm nicht dienst, wirst du krank werden. Aber du kannst nicht erwarten, seinen Segen in diesem Bereich umfassend zu haben, wenn du nicht bereit bist, ihm zu dienen. und deine Gesundheit ihm im Dienst zur Verfügung zu stellen. Das geht nicht. Diese Dinge passen nicht zusammen. Dann magst du so lange gesund sein und geheilt sein, wie es die natürlichen Umstände ergeben. Aber dann, wenn eben Krankheit kommt und niemand weiß, wann das ist, wann sie anklopft, dann wird es dir schwer fallen, das zu empfangen, was der Herr eigentlich dir geben möchte. Aber auch dann ist es nicht zu spät, sondern wir können immer umkehren. Es gibt viele, viele Beispiele, auch in der jüngeren Geschichte, wo Menschen an der Pforte des Todes standen, weil sie eine schwere körperliche Krankheit hatten, die unheilbar war. Mir fallen mehrere große Männer und Frauen Gottes ein, bei denen das der Fall war. Kenneth Hagin war, bevor er sich bekehrte, bevor er in den Dienst ging, war er todkrank. Die Ärzte gaben ihm keine Chance zu überleben. Oral Roberts, einer der größten Heilungsevangelisten in Amerika, der heute noch lebt, der über 90 Jahre alt ist, hatte als junger Mann eine Tuberkulose, die mit dem Tod geendet hätte. Lester Sumrall hatte ebenfalls eine Tuberkuloseerkrankung, an der er gewiss gestorben wäre, damals in den 20er, 30er Jahren oder wann das war. Es gibt noch viele mehr. William Branham war todkrank, bevor er zu Gott fand oder seine Berufung annahm. Und alle diese Leute haben eines gemeinsam, nämlich, dass sie an einen Punkt kamen, wo sie zu Gott sagen, ich werde dir dienen, ich werde dein Wort verkündigen, wo immer du mich hinschickst, Herr, wenn du mich heilst. Sie machten quasi einen Handel mit Gott. Sie sagten ihm, ich bin bereit, dir zu dienen. Was es auch immer sein mag und wo es auch immer sein mag, wenn du mich heilst. Und Gott heilte sie alle, samt und sonders, und alle sind sie alte Männer geworden, außer William Branham, und das ist eine andere Geschichte. Ist das nicht gewaltig? Wir sollen Gott dienen. Übrigens, ein Leben im Dienst für Gott ist sowieso ein Leben, das sich viel mehr lohnt als eines, das du in Selbstgefälligkeit und für dich selbst lebst. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung kommt, dass ein selbstbestimmtes Leben ein glückliches Leben sein kann. Ein selbstbestimmtes Leben, wo du dein eigener Herr und Meister bist und wo du deine Zeit einteilst, wie es dir passt und dein Geld einteilst, wie es dir passt und mit deinem Körper machst, was dir passt, das ist kein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Aber es ist auch kein Leben, das auf Dauer erfüllt sein wird. Mit anderen Worten, du wirst nicht glücklich werden. Und wenn du alles hast, was du dir in dieser Selbstbestimmtheit erhoffst, Geld, Häuser, Boote, Frauen, was auch immer es sein mag, du wirst nicht glücklich werden. Ein Leben im Dienst für Gott ist ein glückliches Leben. Und nicht nur ein glückliches Leben, sondern auch ein gesundes Leben. Ich meine, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich seit mindestens 20 Jahren, ich will es nicht übertreiben, vielleicht waren es nicht ganz 20, keinen Rausch mehr gehabt habe. Ich hatte manchmal in den ersten paar Jahren meines Glaubenslebens noch so meine Abstürze. Zum Beispiel, nachdem ich meine Diplomarbeit benotet bekommen habe, damals an der Kunstgewerbeschule, da war ich so enttäuscht über die relativ schlechte Note, die ich bekommen habe, dass ich mich sinnlos betrunken habe. Da war ich ungefähr 6, 7 Jahre gläubig. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich also seit 18 Jahren keinen Rausch mehr gehabt habe. Ich habe seit noch länger keine Zigarette mehr geraucht. Ich habe von all diesen Dingen her nichts getan, was meinem Körper irgendwie schaden könnte. Vielleicht ein bisschen zu viel Schokolade und Ähnliches gegessen. Okay, wir alle haben unsere Schwachstellen. Hallo? Es gibt in jedem Leben gibt es Bereiche, wo du noch zulegen kannst. Was ich damit sagen will, ist, ein Leben im Dienst für Gott ist ein gesundes Leben. Amen. Wenn ich nicht muss, bleibe ich nicht länger wach als bis 11 Uhr abends. Das heißt, ich mache also keine Nächte durch. Ich lebe gesund. Warum? Weil ich muss? Nein, weil ich will. Weil es mir so wohler ist. Es ist mir wohler, ein gesundes Leben zu führen, als ein risikoreiches, schnelles Leben zu führen, das sehr, sehr ungesund ist. Das heißt, wir können viele natürliche Dinge tun, die unserer Gesundheit dienlich sind. Und diese Dinge sind nicht zu verachten, das gehört genauso zur Heilung und zur Gesundheit dazu, wie das übernatürliche Wirken Gottes. Es ist ein Gesamtpaket, könnte man sagen. Nun, auch in 2. Mose 23, 25 gibt es etwas Interessantes, nämlich das Wort für Krankheit. Es ist schon erstaunlich, dass immer wieder moderne Theologen oder kritische Theologen kommen, die behaupten, ja, das ist alles nur im übertragenen Sinn zu verstehen. Gemeint ist doch die Krankheit der Sünde. Nun, die Bibel ist sehr genau, wenn es darum geht, wie sie mit Worten hantiert oder mit Worten umgeht. Worte bedeuten etwas. Und es gibt manche Stellen, die im übertragenen Sinn zu verstehen sind, das ist völlig klar. Aber wenn bestimmte Worte erscheinen in einem Vers, dann kannst du sicher sein, es ist nicht übertragen gemeint, sondern es ist sehr konkret gemeint. Es gibt die sogenannte, eine bestimmte Auslegungsregel, nämlich die Regel der ersten Erwähnung eines Begriffs. Das ist eine wichtige Auslegungsregel. Wenn also die erste Stelle, wo ein bestimmtes Wort vorkommt, mit einer bestimmten Bedeutung verknüpft ist, dann kannst du sicher sein, dass auch an den anderen Stellen, wo dieses Wort vorkommt, diese Bedeutung zumindest mitschwingt und niemals etwas völlig anderes gemeint sein kann. Das ist eine bestätigte Auslegungsregel, da gibt dir jeder Theologe sein Ja drauf. Also, das Wort für Krankheit hier in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, bedeutet Schwachheit oder durch Krankheit hervorgerufene Schlaffheit und Trägheit. Manchmal ist es sehr interessant, die genauere Bedeutung oder die zusätzlichen Bedeutungen eines Wortes zu verstehen. Schwachheit oder durch Krankheit hervorgerufene Schlaffheit und Trägheit. Also nicht einmal so sehr die Krankheit selbst, sondern Folgeerscheinungen der Krankheit. Und das sind ja oft die Dinge, die uns besonders zu schaffen machen. Wenn wir krank sind, die Krankheit an und für sich ist uns doch egal. Ich meine, wenn eine Erkältung zum Beispiel nicht mit entsprechenden Symptomen einherginge, dann wäre uns die Krankheit doch egal. Stimmt's? Solange wir uns wohlfühlen, ist es egal, was da für eine Krankheit sein mag. Aber es sind diese Symptome, diese Körperzustände, die uns zu schaffen machen, wie zum Beispiel eben Schwachheit, Schlaffheit, Trägheit, Müdigkeit, all das. Und der Herr sagt hier, diese Dinge werde ich wegnehmen. Natürlich, beim Herrn gibt es keine Symptombehandlungen, sondern er nimmt nicht nur die Symptome weg, sondern eben die Wurzel. Der Herr geht den Dingen immer an die Wurzel. Aber hat eben nicht nur unsere Krankheiten und Gebrechen getragen, sondern auch unsere Schmerzen. Und es mag sein, dass zwar die Krankheit in deinem Leib noch nicht völlig ausgemerzt ist, dass du aber trotzdem schmerzfrei sein kannst. All das ist passiert. Ich meine, was nützt es dir, wenn du unter stärksten, ärgsten Schmerzen leidest? Du hältst an Heilung fest, aber du bist geplagt, bist gequält unter Schmerzen. Der Herr ist auch dafür gestorben. Er hat Schmerzen erlitten am Kreuz und schon vor dem Kreuz, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die all das, was wir erlebt haben, bei weitem übersteigen. Und wie wir wissen, hat er das nicht wegen sich selbst erlitten oder wegen irgendetwas, das er verbrochen hätte, sondern für uns. Jesaja 53, 4 und 5. Dazu werden wir auch noch kommen. Das Wort hier ist Malakian, Schwachheit, durch Krankheit hervorgerufene Schlaffheit und Trägheit. Das hat der Herr weggenommen. Nun lasst uns einmal zwei Stellen anschauen im Neuen Testament, wo dieses Wort Malakian vorkommt, damit wir noch besser verstehen, was damit gemeint ist. Matthäus 4, Vers 23 ist die erste Stelle, glaube ich, wo das Wort vorkommt im Neuen Testament. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Gebrechen ist die deutsche Übersetzung hier für Malakian. Ich hätte gedacht, es wäre Krankheit, aber es ist Gebrechen. Die Übersetzer übersetzen Malakian hier mit Gebrechen. Also verschiedenste Arten von körperlichen Fehlfunktionen oder Gebrechen, schwerer oder weniger schwerer Art die Schwachheit, Schlaffheit, Trägheit und andere Symptome hervorrufen können. Von Jesus heißt es hier, dass er das alles heilte. Wir sehen hier also Jesus, den Sohn Gottes, den Arzt in Aktion. Jesus, der in die Fußstapfen des Vaters getreten ist, wir sehen ihn hier in Aktion. Er heilt Krankheiten und Gebrechen, und zwar jeglicher Art. Genau dasselbe steht in Matthäus 9, Vers 35, wieder mit dem Wort Malakian verbunden. Nun kommt eine weitere wichtige Schriftstelle, wo das Wort Malakian vorkommt, nämlich Matthäus 10, Vers 1. Und diese Schriftstelle ist wichtig, weil sie uns vor Augen führt, dass diese Vollmacht, Krankheiten und Gebrechen zu heilen, Malakian wegzunehmen, eben nicht nur beim Vater und beim Sohn ist, sondern dass sie übertragbar ist auf andere Menschen, die diesem Gott nachfolgen, die in seinen Diensten stehen. Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, das war sein engster Kreis, das waren seine Mitarbeiter, seine Ängsten, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wieder das Wort Malakian. Er gab ihnen, das heißt den 12 Jüngern, diese Vollmacht. Ist dir übrigens bewusst, dass unter diesen 12 auch Judas war? Das vergessen wir oft, wenn wir von den 12 lesen in den Evangelien, dann denken wir immer, oh, die 12 Heiligen, die 12 heiligen Apostel. Wir sehen den Heiligenschein glänzen über ihrem Kopf. Aber Judas war einer von ihnen. Und von Judas heißt es nicht erst am Ende der Evangelien, dass der Satan in ihn hineinfuhr und er Jesus überlieferte, sondern es heißt schon davor, dass er ein Dieb war und sich aus der Kasse bediente. Und diesen oder einen solchen sandte Jesus aus, um zu heilen. Und es heißt nirgends in den Evangelien, alle hatten Erfolg, außer Judas, weil das war ein Schweinekerl. Nein, sondern offensichtlich funktioniert es sogar bei ihm. Aber wir sollten uns ihn trotzdem nicht zum Vorbild nehmen. Amen. In keiner Hinsicht. Tatsache ist aber, dass die 12 Jünger dieselbe Vollmacht bekamen, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen, wie Jesus selbst es getan hatte. Genau dieselbe Formulierung und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen, wie wir in Matthäus 4, 23 und 9, 35 gelesen haben, lesen wir hier in Bezug auf die Jünger. Warum ist das wichtig? Damit wir verstehen, dass Gott diese Kraft, diese Vollmacht uns Menschen zur Verfügung gestellt hat. Uns Normalsterblichen in Anführungszeichen. Wir sind eben mehr als normalsterblich, wir sind von Neuem geboren, wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus, wir sind seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Er hat uns viele Vollmachten gegeben und unter anderem diese. Das muss man betonen, denn manche haben keine Mühe damit zu glauben, dass Gott sie heilen könnte. Manche oder niemand hat Mühe zu glauben, dass er geheilt würde sofort, wenn Jesus ihm die Hände auflegt. Aber noch immer im Sinn vieler Christen ist es schwer nachzuvollziehen, warum sollte etwas passieren, wenn Pastor Manfred kommt. Nun, ich bin auch keiner der 12 ursprünglichen Apostel. Das ist mir schon klar. Aber wir wissen von anderen Stellen, dass diese Vollmacht eben noch weiter übertragen worden ist als nur auf die 12 Apostel. Die 70, die Jesus später aussandte, hatten genau dieselbe Vollmacht. Am Ende seines Weges, sagt Jesus, schon nach der Auferstehung, gibt er diesen Auftrag weiter, dass sie, das sind die Jünger aller Zeiten, Kranken die Hände auflegen würden, sodass sie sich wohlbefinden. Deswegen, wenn wir heute Abend beten für euch, wenn wir euch die Hände auflegen und werden das kurz tun heute Abend, dann, du musst nicht an mich glauben, du musst nicht daran glauben, dass ich etwas Besonderes bin, sondern du musst glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Amen. Und weil das Wort, das ist übrigens der einzige Grund, warum ich mich hier hinstelle und so etwas tue. Wisst ihr, wenn ich kein Wort hätte von Gott, das mich abdeckt, dann wüsste ich nicht, warum ich heute Abend hier stehe. Weil ich aus mir selbst, ich kann nicht heilen. Aber in Verbindung mit diesem Wort, in Verbindung mit der Kraft Gottes, in Verbindung mit der Salbung, die durch mich wirkt, könnte man sagen, kann ich heilen. So wie die Jünger heilen konnten. Und das müsst ihr glauben. Das müsst ihr glauben. Wenn ihr das nicht glaubt, dann müsst ihr nicht nach vorne kommen. Wenn ihr das nicht glaubt, müsst ihr nicht nach vorne kommen. Aber der wesentliche Punkt ist, dass ihr in Kontakt tretet mit ihm. Ich möchte hier heute Abend schließen. Das war doch ein angenehmer Happen, nicht wahr? Nicht so lange, nicht so kurz. Und ich glaube, dass wir Gott ein bisschen besser kennengelernt haben heute Abend als unseren Arzt und Heiler. Und wisst ihr, mir selbst tut es so gut, diese Dinge einfach wieder durchzunehmen. Einfach wieder zu käuen und wieder zu käuen und wieder zu käuen. Und wir werden wahrscheinlich viele Male auf dieselben Schriftstellen Bezug nehmen und es gäbe noch vieles, was man aus diesen Schriftstellen lehren könnte. Amen. Und wir werden uns Zeit lassen. Eine Sache, die ich am Anfang vergessen habe zu sagen, Heilungsschule heißt nicht, dass das begrenzt ist. Also diese Heilungsschule findet nicht statt vom 28. August bis zum 31. Dezember und dann ist fertig. Sondern Heilungsschule findet statt, solange der Herr uns sagt, macht Heilungsschule. Wir hören erst dann auf oder machen etwas Neues, wenn der Herr sagt, jetzt ist was anderes dran. Bis dann findet Heilungsschule statt. Jeden zweiten Freitag, also heute in 2 Wochen wieder und dann wieder in 2 Wochen. Einladungen liegen aus. Auf unserer Webseite kann man die nächsten Termine sehen. All das läuft und läuft und läuft. Deswegen ladet Leute ein, bringt Leute mit, insbesondere auch natürlich Leute, die Heilung benötigen, aber auch solche, die sich für das Thema interessieren, weil sie anderen dienen wollen in diesem Bereich. Und heute Abend möchten wir es einfach so machen. Katharina spielt auf der Gitarre und ich werde euch die Hände auflegen. Ihr kommt nach vorne, ihr stellt euch hier auf in einer Reihe. Und ich möchte nicht wissen, was mit euch ist. Der Herr weiß es. Amen. Ich bin überzeugt davon, Jesus, wenn er die Massen heilte, er hat nicht mit jedem erst noch 5 Minuten geredet und sich die halbe Krankheitsgeschichte erzählen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass da sogar Jesus der Glaube vergangen wäre, in manchen Fällen. Er hat seine Kraft weitergegeben. Er hat das weitergegeben, was er hatte, sein Wort und seine Salbung, die durch ihn floss. Und was anderes möchte ich auch nicht tun heute Abend. Deswegen, es wird ein kurzes Gebet sein, ich werde euch die Hände auflegen und weitergehen. Vielleicht ein bisschen in Sprachen reden dabei. Wenn der Herr mich führt, werde ich dir ein bestimmtes Wort geben.